eine andere Geretteten, die 26 Jahre alt war. Sie heißt Sarah. Sie hat uns auch erzählt an dieser Rettung, dass sie 10-mal versucht, von Libyen diesen Weg zu nehmen, um nach Europa zu kommen. Aber jedes Mal hat die libysche Küstenwache sie abgefangen und dann zurück nach Libyen gebracht und dort inhaftiert. Das erste Mal, als sie das probiert hat, war sie schwanger. Und letztes Jahr war ihr Mädchen 5 Jahre alt. Stellt ihr vor, wie das Mädchen, also ihre Tochter, alles das erlebt und alles das mitgesehen hat.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Hallo liebes Publikum hier im Refugio in Berlin-Neukölln, wo wir auch wieder dieses Mal live aufnehmen. Und ein herzliches Willkommen natürlich auch an unsere lieben HörerInnen zu Hause. Mein Name ist Anna Duschime, ich bin Journalistin, Moderatorin und Autorin.
Und ich bin Christian Katzer, ich bin der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Wir sind zurück im Refugio und auch Ärzte ohne Grenzen ist quasi irgendwie wieder zurück. Damit meine ich nicht die gesamte Organisation, sondern dass die Organisation wieder ein Schiff für Rettungseinsätze auf dem Mittelmeer hat. Was die Crew bei den ersten Rettungen Ende letzten Jahres erlebte, wie ihre Arbeit auch in der stockfinsteren Nacht und bei schwerem Seegang funktioniert, darüber sprechen wir heute live auf der Bühne mit einem festen Mitglied der neuen Crew, Kamil Erhoudi. Und vor allem wird es auch in unserem Gespräch heute auch um seine Rolle als Intercultural Mediator, also Sprach- und Kulturmittler auf dem Rettungsschiff gehen. Und ich nehme einfach mal an, durch deinen Job bist du so nah dran an den Überlebenden wie wenige sonst von der Crew. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen, lieber Kamil.
Hallo Anna, hallo Christian. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Hallo Kamil, willkommen.
Danke.
Aber eine kleine Ergänzung einfach noch vorneweg, einfach um da sicher zu sein. Wir haben wieder ein Schiff, die Oyvon, aber im Moment liegt dieses Schiff auf Rede. Es wird gerade noch repariert und ist damit im Moment nicht im Mittelmeer im Einsatz. Wir hoffen aber sehr, dass wir nach Abschluss der technischen Wartung mit dem Schiff wieder sehr schnell aufs Wasser kommen.
Okay, danke schön für die Ergänzung, Christian. Kamil, lass uns gleich direkt einsteigen und über einen ganz besonderen, ganz speziellen Moment sprechen. Du hast die erste Rettung mit dem neuen Schiff von Ärzte ohne Grenzen, also der Oyvon, wie Christian gerade gesagt hat, im November 2025 erlebt. Wie war das? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen?
Ja, klar. Also das war meine erste Rettung überhaupt auch. Ich könnte sie als sehr emotional beschreiben.
Ja.
Nicht nur für mich, sondern auch für die ganze Crew, weil wir haben die ganze Nacht gesucht und dann am nächsten Morgen, es war ein sonniger Tag, das Meer war ruhig, meine Kollegin hat das Boot gesehen und wir sind zu ihnen gefahren. Es gab 41 Menschen an diesem Boot im Seenot und genau, sie sahen sehr erschöpft und sehr müde. Ja, und eine von den Geretteten hat mir gesagt, dass sie uns gesehen haben während der Nacht, als wir sie gesucht hatten. Und als wir sie nicht gefunden haben in der Nacht, sie hatten ihre Hoffnung verloren.
Ja.
Genau, und wow.
Das ist auf jeden Fall hart, ne? Also auch für die Überlebenden, also für die Menschen auf dem Boot, wenn sie euch quasi sehen, es ist zum Greifen nah, aber dann klappt's dann nicht. Und auch stelle ich mir das sowieso extrem vor, weil man ja nie weiß, wie die Überfahrt endet. Also es ist ja nicht klar, dass sie sozusagen immer in Sicherheit endet, also dass sie auch immer gefunden werden.
Definitiv. Die Überfahrt über das zentrale Mittelmeer ist eine der schwierigsten und die gefährlichsten Überfahrtfluchtroute in der Welt.
Ja.
Aber trotzdem entscheiden sich Leute, diese Überfahrt zu nehmen, um um Sicherheit zu kommen. Es fällt mir immer diese Begegnung mit einem Jungen auf diesem Boot. Er war 9 Jahre alt. Er hat mir gesagt, Kamil, weißt du, wenn ihr uns nicht gefunden hättet, wären wir jetzt tot. Ich war wirklich beeindruckt von ihm. Er war höflich und ich war sprachlos, weil er diese Ausdrücke gesagt hat und mir gesagt, er hat gedacht, dass er tot sein könnte, wenn wir ihn nicht gefunden haben. Und was könnte etwas so, also solche Erfahrung mit ihm und sein Leben gestalten und prägen? Und genau, und ich habe auch ein bisschen mit ihm gesprochen über, er hat mir seine Pläne über seine Pläne gesagt. Er will gerne ein Arzt in Europa sein. Also ja, mit 9 Jahre alt war, wusste ich nicht, was ich wollte, also was ich sein werden. Ja, ich weiß nicht, ob nee. Du auch?
Doch, ich wollte Sängerin werden, aber dann habe ich Marketing studiert, ist egal, dass
ich
drüber rede.
Ich hatte
aber es ist schon beeindruckend, ne, mit welcher Klarheit er seine Ziele formuliert und wie er auch darüber spricht. Ja,
ja und ja, er war auch selbstbewusst. Und er war mit seinem Bruder und seinem Vater, sie haben den Krieg von, in Sudan überlebt und sie sind geflohen zu Europa.
Also bei mir ist es ja so, also als ich 9 Jahre alt war, wenn ich jetzt zurückdenke, ich bin in Ostdeutschland groß geworden, in der DDR, also als ich 9 war und trotzdem total behütet, ne, welche Privilegien wir hatten. Es gab keine Angst vor wirklich Krieg, vor Flucht oder ähnlichen Sachen. Und letztendlich ist aber das, was du erzählst, Camille, total typisch. Ja, das hören wir immer wieder von Menschen, die entweder über das zentrale Mittelmeer flüchten oder über die anderen Fluchtrouten, über Griechenland, dass die Menschen, die aus Kriegs- und Krisenkontexten fliehen, einfach immer wieder diese Routen suchen, weil es einfach keine Perspektiven gibt, weil es extrem gefährlich ist. Und deswegen sehen wir oft ja Familien, ganze Familien oder sogar unbegleitete Kinder. Und wie du es schon sagtest, in der ersten Rettung waren es ja vor allen Dingen Menschen aus dem Sudan. Und in der zweiten Rettung waren es Menschen aus dem Südsudan und aus Eritrea. Ja, alles Länder, in denen wir arbeiten, in denen Ärzte und Grenzen Projekte hat, die ich zum Großteil auch besuchen konnte oder für die ich verantwortlich war. Und es ist mir sehr klar, wenn ich mich daran erinnere, ja, im Südsudan, welcher Gewalt die Menschen ausgesetzt sind, finde ich es total nachvollziehbar, dass sie alles auf eine Karte setzen und versuchen, ein besseres Leben oder überhaupt ein Überleben zu garantieren und damit die Gefahren, die vielleicht im Mittelmeer lauern, einfach ausgeblendet werden oder mit dem aufgewogen werden, was zu Hause ist, wo die Gefahr, umgebracht zu werden, einfach auch extrem groß ist.
Ja, vielleicht noch größer ist. Ne?
Absolut.
Also man würde das ja nicht auf sich nehmen, wenn es zu Hause entspannt ist. Also deswegen, ich verstehe immer dieses Argument nicht.
Genau, aber wie das aussieht, und was du gerade beschrieben hast, Camille, um es überhaupt vorzustellen zu können, es gibt eine Kollegin an Bord, die Kommunikationsarbeit macht und die hat die beiden Rettungen gefilmt. Lass uns doch zusammen einfach mal da reingucken. Ja, und hier auch
okay. Also ich finde es, auch wenn man sich dieses Video anschaut, es ist in echt ja wahrscheinlich noch viel, viel härter und viel beklemmender. Also dieses dunkle Meer, dieses unruhige, diese Wellen und dann die Scheinwerfer, mit denen ihr die Menschen sucht. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, was in deinem Kopf oder im Kopf der Crew, im Kopf der Menschen, die gerettet werden, so passiert in dem Moment. Wir haben dich ja auch gesehen, ganz kurz, wie du die Menschen da bei der Rettung eben da hochgezogen hast. Wie erinnerst du dich an diese Situation?
Die Bedingungen in dieser Rettung waren sehr schwierig. Wir haben gerade gesehen, wie dunkel es war. Es gab hohen Wellengang und es war auch windig. Und wir haben das Boot gesehen, weil es einige Menschen am Boot, am anderen Boot, ihre Handylichter ausgeschaltet haben.
Ah.
Und deshalb könnten wir sie besser sehen.
Ja.
Und die Menschen waren wirklich erschöpft. Und es hat uns mehrere Stunden gedauert, um diese Rettung zu enden.
Ja.
Und die Begrüßung am Anfang war ein bisschen zu kurz, weil einige Leute sind nach ihrem Einstieg sie waren erschöpft, wie gesagt, sie sind eingeschlafen. Und was war wirklich schwierig in dieser Situation, in dieser Rettung? Es gab ein Baby, das 6 Wochen alt war. Und an diesem Tag war meine Nichte auch 6 Wochen alt und ich konnte nicht daran nachzudenken, dass was wäre, wenn meine Nichte an diesem Boot gewesen wäre. das erklärt, wie die Eltern Entscheidungen treffen anhand, also nicht nur wegen ihre, also sie entscheiden für ihre Baby auch und nicht für ihr. Also ich bin kein Elternteil, aber eine andere Gerettete, die, die 26 Jahre alt ist oder ja. war, sie heißt Sarah. Sie hat uns auch erzählt an dieser Rettung, dass sie 10-mal versucht von Libyen in diesem Weg zu nehmen, um nach Europa anzukommen. Aber jedes Mal hat die libysche Küstenwache sie abgefangen und dann zurück nach Libyen gebracht und dort inhaftiert. Das erste Mal, als sie das probiert hat, war sie schwanger. Und letztes Jahr war ihr Mädchen 5 Jahre alt. Stellt ihr vor, wie das Mädchen, also ihre Tochter, alles das erlebt und alles das mitgesehen hat und wie die Leute in Libyen inhaftiert wurden. Und genau, also
das sollte kein Kind, also sollte kein Mensch mitmachen müssen, ne? Das
auf keinen Fall.
Ich bin bekanntlich sehr nah am Wasser gebaut und auch Mutter, und deswegen geht mir das besonders nahe. Aber auch bevor ich Mutter war, ich finde es einfach so beklemmend zu wissen, also wie willkürlich irgendwie diese Welt und die Privilegien verteilt sind. Es sollte natürlich eigentlich kein Privileg sein, leben zu können und in Sicherheit zu sein. Aber eben, das dann, das muss man sich, glaube ich, immer wieder vergegenwärtigen. Also das, was du auch mit deiner Nichte gesagt hast, das sind Menschen, das sind ja keine Zahlen. Das sind Menschen, das sind Kinder mit Träumen, die Arzt werden wollen. Und ich glaube, man vergisst das immer und schiebt es so weit weg. Aber wenn man sich eben vorstellt, dass die eigene Nichte oder die eigene, dass es das eigene Kind wäre. Und es ist natürlich gut, dass sie irgendwie dieses Kapitel, also Sarah und auch andere, die gerettet wurden, dass sie sozusagen an Bord dann der Euwun gekommen sind. Aber ich will noch mal kurz zu der Rettung zurückkommen. Also ich habe jetzt im Video auch gehört, ihr fragt dann auch schnell nach der Sprache, ne, Arabic. Aber wie kann man sich das so vorstellen? Wie läuft der Prozess ab? Also wie agiert ihr? Wer macht was sozusagen? Wie kann man sich das vorstellen?
Jedes Teammitglied hat seine Aufgaben. Die Aufgaben und können ein bisschen je nach Situation ändern. In dieser Nacht, wir haben gesehen, wie die Bedingungen sehr schwierig waren. Ja. Die Aufgaben waren ein bisschen bearbeitet irgendwie, damit wir klarkommen. Und was wir alle machen, unsere Aufgaben ist die Search and Rescue Watch. Das heißt, wir nehmen unsere
Ferngläser, ne?
Ferngläser, ja. Genau, Ferngläser. Und wir versuchen, andere, also die Boot in Seenot zu finden. Ja. Stell ihr vor, wir sollen ein kleines Boot, schwarzes Boot, in eine große, dunkle Wasserfläche zu finden, in Dunkelheit. Und manchmal gibt es kein Mondlicht. Aber also wenn es ein Mondlicht gäbe, wäre es einfacher zu also das Boot zu finden. Aber ja.
Du hast ja auch gesagt, die Leute machen dann ihre Handys an und versuchen dann so auf sich aufmerksam zu machen. Ne?
Genau, also in dieser Situation gab es eine Hilfe, wenn ich das sagen darf, von den Geretteten. Aber manchmal haben die Leute auch kein Handy.
Kein Handy oder
und sie haben
aus.
kein Licht.
Ja.
Genau. Oder sie haben auch keinen Akku.
Ich finde, die schöne Nachricht da ist einfach, dass Ärzte ohne Grenzen wieder Seenotrettung ermöglicht. Als wir das letzte Mal vor ziemlich genau einem Jahr hier dazu gesprochen haben, war das ja noch nicht so richtig klar, ne? Christian, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Wie lief das ab? Welches Ziel verfolgt ihr als Organisation? Wie habt ihr das jetzt wieder möglich gemacht?
Also letztendlich geht es erstmal uns darum, ein ganz klares Zeichen zu setzen, dass Seenotrettung weiterhin extrem wichtig ist und dafür zu sorgen, dass es genug Schiffe auf dem zentralen Mittelmeer gibt. Einfach mal eine Zahl. Seit 2015 haben Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen und andere Seenotrettungsorganisationen insgesamt mehr als 94.000 Menschen aus Seenot gerettet. Also das ist eine extrem hohe Zahl. Die Hürden um die Seenotrettung haben sich über die Jahre weiter verschärft. Wir sehen immer mehr rechtliche Einschränkungen, politische. Und trotzdem war die Seenotrettung und ist weiterhin sehr erfolgreich. Und deswegen wird es für uns ein Ziel bleiben, weiter aktiv mit einem Schiff oder Schiffen auch im zentralen Mittelmeer aktiv zu sein. Das andere ist natürlich die Metaebene auch jetzt, dass wir darüber sprechen. Und wir wollen einfach ein klares Signal setzen gegen diese Abschottungspolitik der Europäischen Union. Und zwar wollen wir da einfach Hilfe, Solidarität und Menschlichkeit dem entgegensetzen. Und dieses Boot, auch wenn es klein ist, ist halt unser Zeichen der Solidarität, der Menschlichkeit und der Hilfe, die wir diesen Menschen entgegenbringen wollen. Und deswegen sind wir so froh, dass wir mit der Euvon wieder ein Schiff gefunden haben, von dem wir denken, dass wir damit so ein bisschen den Regularien ein Schnippchen schlagen können. Das Schiff ist viel kleiner, wir werden es nachher nochmal sehen, als das vorige Schiff, was wir hatten, und ermöglicht uns einfach viel schneller und flexibler zu sein, auch um auf die administrativen Herausforderungen, die politisch gewollt sind, reagieren zu können, weil das Schiff einfach schneller ist. Letztendlich, kurzer Hinweis in eigener Sache, wir können solche Sachen nur machen, wir können uns solche Schiffe nur chartern oder kaufen, weil wir durch Spenden unterstützt werden. Deswegen, liebe Hörende, bitte unterstützt die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, weil wir aufgrund dieser Unterstützung unabhängig sind und zum Beispiel dafür sorgen konnten, dass wir wieder ein Schiff im zentralen Mittelmeer haben. Und nur durch diese Unterstützung konnten wir die Euvon betriebsfertig machen und wieder im zentralen Mittelmeer haben. Die Euvon ist letztendlich ein viel kleineres Schiff. Das war mal so ein Ambulanzschiff. In Norwegen war das unterwegs. Ja, wirklich, also letztendlich ein Krankenwagenschiff sozusagen, was da unterwegs war in sehr abgelegenen Gebieten. Von daher hatte es eine ähnliche Funktion, ja, auch medizinisch. Es gab schon so einen kleinen Bereich, wo es so eine Liege gab, so wie so ein kleines Behandlungszimmer. Deswegen hat es uns sofort angesprochen. Dann haben wir das letztendlich umgerüstet, umgebaut. Da gab es wirklich umfassende Umbaumaßnahmen. Genau, also das finde ich sehr spannend.
Ich habe jetzt vielleicht eine doofe Frage, aber wo findet man denn so ein Boot? Also man geht ja nicht auf Kleinanzeigen oder Vinted und hat so, ich suche ein Rettungsboot. Wie findet ihr das?
Ja doch, vom Prinzip her schon. Echt? Also wie können wir uns das vorstellen, also vielleicht nicht Vinted, aber so mobile mäßig. Also da wären, Schiffe kann man kaufen. Du kannst so einen Supertanker kaufen, also wer das nötige Kleingeld hat.
Ja, das erklärt, warum ich da
kannst noch nicht drauf gekommen kannst bin. Du gucken, also alles vom Paddelboot bis zum Supertanker gibt es offiziell zu kaufen. Und wir haben uns mehrere Sachen angeguckt und sind halt auf die Euvon gekommen, weil es einfach von der Größe und von der Vornutzung her uns am meisten versprochen hat, dass wir da zielführend unterwegs sein können und die Umbaumaßnahmen nicht zu komplex sein werden.
Ja. Gibt es noch mehr konkrete Sachen, die du uns über dieses neue Schiff sagen kannst? Also es ist kleiner, es ist wendiger, es ist ein ehemaliges Ambulanzschiff aus Norwegen.
Genau, es ist einfach viel schneller. Also warum es schneller spielt halt eine Rolle ist, dass wir ja in der Vergangenheit, also dass jetzt die neue Gesetzgebung so ist, dass man nach einer Rettung wieder zurück in den Hafen muss. Das heißt, dass die anderen Schiffe, die großen sind, dass sie einfach verbrennen viel mehr Treibstoff, sind viel langsamer unterwegs und müssen trotzdem zurück in den Hafen. Oft wurde uns auch Häfen zugewiesen, die extrem weit entfernt sind. Ja, und dann hat das große Schiff einfach tagelang nochmal den ganzen italienische Küste lang gefahren, um dann zum Beispiel nach Genua zu kommen. Da ist das kleine Schiff einfach schneller unterwegs und erspart letztendlich den Gästen auf dem Schiff nochmal so ein Ordeal, weil die sitzen da auf dem Schiff und wissen nicht, wie es weitergeht. Und zum anderen reduziert es natürlich auch die Kosten einfach, weil viel weniger Treibstoff verbraucht wird. Das ist gut, besser für die Umwelt. Und wir müssen nach jeder Rettung in die Häfen zurück nach
Ziehen. Es ist auch echt bitter, ne? Diese Schikane und diese politisch motivierten Regularien, die einfach nur die Arbeit und das Leben schwerer machen sollen. Ne?
Absolut.
Das macht mich so
wütend. Ich meine, es hat natürlich auch Nachteile, ne? Also vielleicht kommen wir nachher nochmal drauf, aber mit dem größeren Schiff konnten wir einfach auch tagelang in der Zone uns bewegen, in der die meisten Schiffe gefunden werden. Das ist mit der Euvon halt nicht so lange möglich, einfach weil nicht so viel Treibstoff da ist. Ja? Also da ist es fast eher so, dass wenn ein Alarmanruf kommt oder Schiffe gesichtet wurden, dass wir dann rausfahren sozusagen, um diese Schiffe zu suchen. Das Kamil, was du beschrieben hast, das Suchen. In der Vergangenheit konnten wir teilweise länger in der Search and Rescue Zone, wie die heißt, uns aufhalten. Das ist mit dem kleineren Schiff nicht möglich.
Ja. Ich glaube, wir haben einen Videoeinspieler, den wir mal kurz abspielen und dann können wir uns einen besseren Eindruck von der
Genau, da sieht man das Schiff und lass es doch zusammen einfach mal raufgucken.
Das war ein kurzer Einspieler, ne?
Ja. Aber man hat ganz gut gesehen, für die, also man hat es auch auf den anderen Videos ganz gut gesehen, dass auch die Rettungsschiffe, also die Schlauchboote, auch viel kleiner sind, ja, im Vergleich zu den anderen Schiffen, die sonst unterwegs sind. Man sieht es auch auf dem Bild hier, das sind halt die Nachteile, wenn wir ein größeres Schiff finden würden. Dann müssen wir zusätzlich Unterstützung dazu rufen, weil die Kapazität, die Aufnahmekapazitäten halt auch beschränkt sind, was Zuladung betrifft.
Das würde mich mal interessieren, weil das konnte man ja in dem extrem kurzen Einspieler nicht sehen. Aber welche Ausstattung gibt es denn auf so einem Schiff? Also du hast schon vorhin die Liege beschrieben, aber kannst du uns da einen besseren Eindruck vielleicht nochmal geben?
Sehr gerne. Also Euvon ist 20 Meter lang. Mhm. Wie Christian gesagt hat, es war ein ehemaliges Ambulanzschiff aus Norwegen. Jetzt kommt ein bisschen der Intercultural Mediator in mir und ich werde jetzt das Wortschatz von der Anatomie des Schiffs vermitteln, für die interessiert sind. Also das Schiff ist, also der vorne des Schiffs heißt der Bug und dann die hintere Seite des Schiffs heißt das Heck. Genau. Und dann gibt es die linken Seite, das heißt die Backboard-Seite.
Ah, das ist Backboard. Ja. Das habe ich schon immer gefragt.
Und die rechte Seite ist die Steuerbordseite. Warum ist die Steuerbordseite? Weil der Kapitän sitzt auf der rechten Seite und er steuert das Schiff. Also, um zu deiner Frage zu antworten, die Brücke, wir haben die Brücke, die ist in dem höheren Bereich des Euvons, zwischen der Mitte und dem Bug, nämlich des Schiffs. Und dann, wir haben den Deck. Am den Deck gibt es den Bereich für die Geretteten. An der rechten Seite, die Steuerbordseite, sitzen normalerweise die Frauen und die Kinder. Und dann auf der Backboard-Seite, richtig, sitzen die Männer. Und gibt es auch der medizinische Raum. Mhm. Es gibt eine Liege, Medikamenten und Defibrillator und Monitor und auch Oxygen, Sauerstoff. Und auf dem Heck gibt es im Innenbereich eine Toilette für die Frauen und Kinder. Und im Außenbereich gibt es eine Toilette für Männer. Unten, im unteren Bereich, vom Heck bis zur Mitte gibt es die Maschinenraum.
Maschinenraum, ne?
Ja, wie heißt das?
Ich kenne mich gar null aus.
Ich erzähle ein bisschen über der Vorne und dann komme ich zurück. Okay. Also im Bug gibt es vier Kabinen. Drei Zweierkabinen und eine Kabine für vier Personen.
Ja.
Und dann gibt es die Küche. Die Küche heißt die Kompüse. Und hinten, im unteren Bereich, gibt es the Engine Room.
Aha, genau. Der Maschinenraum. Ne?
Maschinenraum, ja. Das war richtig.
Ja, das war richtig, genau.
Nur Raum fehlte. Ja, ja, genau. Okay, der Maschinenraum. Maschinenraum, richtig. Ja. Genau, und so ist Euvon gestattet.
In welchen Kabinen schlaft ihr denn? Schläft die Crew und...
Genau, also vorne, wir haben, wie gesagt, drei Kabinen für zwei Personen und eine Kabine für vier Personen. Also wenn wir die Zeit haben zu schlafen, dann können wir ein bisschen ausruhen und danach, also wir müssen irgendwie ausruhen, damit wir energetisch immer sein und die Rettungen auszuführen und genau, und um die Geretteten auch zu kümmern.
Es hört sich für mich sehr eng an und es muss auch relativ schnell gehen und man verbringt ja dann relativ viel Zeit miteinander auf sehr engem Raum. Wie fühlt sich das denn so an Bord an?
Also an Bord verliert man das Gefühl von Zeit und Raum.
Ja, das glaube ich.
Und Ort, weil wir die ganze Zeit von einem Ort zu einem anderen.
Ja.
Also Euvon, wie Christian gesagt hat, ist ziemlich schnell im Vergleich zu andere Schiffe. Aber die Distanz im Mittelmeer ist zu groß.
Ja.
Deshalb könnte man die Zeit und Ort, also das Gefühl von Zeit und Ort verlieren. Was das enge Raum betrifft, ehrlich gesagt, wir denken nicht wirklich darüber, weil wir immer fokussiert sind, unsere Aufgaben zu erfüllen. Immer wenn wir hören, zum Beispiel MSF-Team, 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 get ready for rescue, wir fokussieren uns sofort auf unsere Aufgaben. Es gibt viele Aufgaben zu erledigen, bevor den Einstieg der Geretteten.
Ja.
Und wir müssen zum Beispiel unsere Westen tragen, unsere Helmet, und dann müssen wir Toiletten vorbereiten und die Rettungsjacken auch vorbereiten für die Geretteten. Also ja, wir fokussieren uns immer auf die Aufgaben und auf die Rettungen. Deshalb kann man nicht wirklich an diesem engen Raum denken.
Ja, das ist wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht, ne, wenn man sich da nicht die ganze Zeit drauf fokussieren muss.
Total. Und es ist ja auch ein Riesenunterschied, ja, zwischen den beiden Schiffen. Also ich stelle mir das immer vor, die großen Fähren, mit denen wir hier in Mitteleuropa manchmal unterwegs sind, Richtung Skandinavien oder im Mittelmeer, ja, sind natürlich viel größer als das vorherige Rettungsschiff, aber vom Vergleichbar relativ stabil, auch im Seegang etc. Und die Ovion ist eher vergleichbar mit so einem großen Segelboot. Ich bin zweimal auf der Ostsee gesegelt und ich muss ehrlich sagen, ist nichts so für mich. Zu einem die Enge da im Schiff fühlt sich an wie unter Tage. Und das andere ist, dass halt der Seegang schon extrem so einen kleinen Booten ordentlich durch die Gegend schüttelt. Also mir wurde da immer ordentlich schlecht, von daher habe ich große Hochachtung dafür. Aber wie gesagt, das macht das Schiff halt einfach viel schneller und wendiger, was sehr wichtig ist. Ja, das vorherige Schiff, die Geo Barents, die konnte bis zu 700 Menschen aufnehmen. Ja, also wirklich extrem viel. Da haben wir teilweise 4, 5 Rettungen durchführen können oder auch größere Schiffe letztendlich übernehmen können. Und dann aber in der letzten Zeit mussten wir oft die Search and Rescue Zone verlassen, als wir 50 Leute an Bord hatten. Ja, also total Unterkapazität, viel zu viel Kapazität und was ich vorhin schon erzählt hatte, dass es einfach extrem teuer wurde, das zu machen. Und das war auch das Ziel von der italienischen Regierung, letztendlich da Gesetze zu schaffen, die die NGOs letztendlich mehr oder weniger in den Bankrott schickt. Mhm. Und ja, mit der Ovion versuchen wir da einen Gegenpol zu setzen, und bis jetzt funktioniert das ganz gut. Wir wissen schon, dass sich wahrscheinlich die Gesetzgebung wieder dem anpassen wird. Das ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, aber wir werden weiterhin versuchen, da immer so einen kleinen Vorteil zu haben, um einfach für die Menschen da zu sein, die ja andersrum wahrscheinlich ertrinken würden.
Wir haben ja vorhin so ein bisschen schon darüber gesprochen, wie der Prozess so aussieht, sobald die Geretteten an Bord kommen. Das hört sich so an wie viele verschiedene Aufgaben, die irgendwie auch sofort dann funktionieren müssen, und viele Rollen, die auch vermutlich mal ineinander greifen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen und uns dein Team vorstellen, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wer eigentlich was wann macht.
Also unser Großteam ist in zwei Teams geteilt. Also wir haben das Onshore-Team, das ich nicht vergessen soll, weil ohne sie können wir gar keine Arbeit tun. Sie sitzen in Licata auf Sizilien. Sie sind das administrative Team. Dort sitzt der HR-Manager, Finanzmanager, Supply-Manager und Logistics, IT. Und dann haben wir das Onboard-Team, also das Search-and-Rescue-Team, das wir... Uns. Es ist von 10 Personen gemacht, wie Christian gesagt hat, die Ärztin und eine Krankenpflegerin. Dann haben wir die Field Comms Manager und einen Humanitarian Affairs Officer. Dann gibt es der Skipper, das heißt der Kapitän des Schiffs, und dann ein dreiköpfiges Rettungsteam für Schnellboot und die Projektkoordinatorin und der Intercultural Mediator.
Der du warst, ne?
Ich, und es gibt auch einen anderen, also wir arbeiten in Tandem. Also der andere heißt auch Camille übrigens.
Oh, wie verwirrend.
Das haben wir bei der Einstellung, glaube ich, drauf aufgepasst. Dass
Camille 1 und Camille 2. Das ist Camille 1.
Ja. Ich war auch Camille 1, ja.
Okay, aber schon auch dann, also relativ viele Leute, finde ich, oder? Für ein Boot. Ich hätte mir das, aber braucht man ja auch, ne?
Genau, also es gibt viele. Also wir sind wie eine eigene Familie geworden. Hm. Wir haben miteinander durcherlebt. Wir hatten Trainings gemacht, und also das Team ist sehr eingebunden, also miteinander. Wir verstehen uns miteinander sehr. Also das Field Comms Manager natürlich arbeitet in Medien, Humanitarian Affairs Officers, kümmert sich um rechtliche und politische Belange. Dann haben wir das dreiköpfiges Rettungsteam. Sie sind die Personen, die wir jetzt im Video gesehen haben. Sie gehen zu dem Boot in Seenot, und dann sie bringen sie zu Ovion. Und dann gibt es die Projektkoordinatorin, die koordiniert alles.
Es ist echt krass, wie viel Arbeit das ist. Das kann man sich ja eigentlich schon denken. Aber wenn du das jetzt so ausführst, ich finde es auch krass, dass da eine Kommunikationsperson da sein muss, weil man trotz dieser Notsituation, in der sich alle Beteiligten irgendwie auf eine Art befinden, muss man trotzdem irgendwie aufpassen, wie man was kommuniziert und sagt, oder? So gebe ich jetzt mal davon aus, dass das die Aufgabe ist.
Auch die andere Aufgabe ist natürlich zu dokumentieren und auch die Geschichte mit aufzuschreiben, ja, von den Leuten, wenn sie das teilen möchten. Ja, um einfach sichtbar zu machen, warum fliehen die Menschen und wie ist ihnen das ergangen und um das zu dokumentieren auch. Das geht ganz viel darum.
Das ist natürlich auch wichtig. Wir haben auch übrigens für alle, die interessiert sind, über einige dieser Rollen auch in früheren Notaufnahmefolgen gesprochen. Und das verlinken wir natürlich wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr da mal gerne reinhören. Aber über Intercultural Mediator und was deine Aufgabe ist oder die Aufgabe der Camils war auf dem Boot, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Und deswegen möchte ich dich nochmal fragen, wie kann ich mir ganz genau diese Rolle vorstellen, also an Bord von einem Rettungsschiff?
Okay, der Intercultural Mediator ist wie ein Bindeglied zwischen der Crew und den Geretteten. Das heißt, wir sind eigentlich Teil des Medical Team, der auch ein Teil von der Survivor Care Team ist.
Ja.
Als Intercultural Mediator, wir versuchen immer zu übersetzen, wenn es einen Bedarf gibt zwischen den die Ärzten zum Beispiel, wenn es eine Behandlung gibt zwischen für eine gerettete Person und bei Dokumentationen von Erfahrungen und Geretteten, Dokumentation von Aussagen und von Geschichten. Dabei helfen wir die HAO, Humanitarian Affairs Officers, und die Communication Field Manager. Ansonsten, wir haben unsere einige Aufgaben auch an Bord. Am Anfang, wir begrüßen die Personen, die Geretteten, wir fangen mit unserer Begrüßung, you are here in a safe space, welcome on board, you are here in a safe space, we will not bring you back to where you came from, from where you departed, they might come from another place, genau. Und wir erzählen ein bisschen über die Sicherheit am Boot, die Regeln am Boot, damit wir alles in Kontrolle bleibt. Wir erzählen über die nächsten Schritte, wenn wir wissen, wo genau wir gehen, wo wir hinfahren.
Und ich möchte, glaube ich, ganz kurz nur diese Teil der Ansprache übersetzen für die Leute. Ist mir gerade eingefallen, vielleicht sprechen die Leute kein Englisch. Also, und ich finde, das ist eine sehr schöne Ansprache. Also ihr sagt den Leuten, Sie sind hier an einem sicheren Ort. Wir werden euch nicht dort zurückbringen, wo ihr gestartet seid, sozusagen. Ne?
Und dann, wir begleiten die Humanitarian Affairs Officer bei der Registrierung und wir geben auch Survival Kits. In Survival Kits haben wir Zahnbrüste und Zahnpasta und Kleidung, neue Kleidung auch. Und wir haben ein kleines Snack Energy Bar für den Anfang. Und wir versuchen immer zu vermitteln zwischen den Geretteten und den Personen. Wir haben auch eine sehr wichtige Aufgabe mit den Akteuren am Meer. Wenn wir übersetzen, zum Beispiel zwischen unserer Crew und die libysche Kunstwache, sind wir hier zu übersetzen, wenn es auf Arabisch läuft. Ja.
Verstehe. Also das finde ich, das ist total, also eine total wichtige Aufgabe, weil es ja nicht nur reines Übersetzen ist, also was auch eine wichtige Aufgabe ist, aber die Menschen müssen ja sozusagen in der passenden Sprache angesprochen werden, die kommen in einem Ausnahmezustand zu euch und das ist schon tatsächlich mehr als Übersetzen, das hat irgendwie auch sowas Koordinierendes, aber man braucht, glaube ich, auch unglaublich viel gutes Fingerspitzengefühl und irgendwie eine schnelle Auffassungsgabe, dass man irgendwie da in dieser krassen Situation genau weiß, was man machen muss, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also als Übersetzer kann ich mir nicht bezeichnen, weil ich keine Ausbildung als Übersetzer gemacht habe. Was wir machen, ist, wir übersetzen und wir im Hinblick auf die kulturellen Unterschiede zwischen den Personen, mit denen wir kommunizieren. Wir sorgen dafür, dass es keine Missverständnisse gibt zwischen den Empfänger und den Sender im Dialog. Und wir versuchen, also diese die Sprache ist sehr wichtig auch, ja. Also ich erinnere mich, unsere erste Rettung, als wir das Boot gesehen haben, wir haben am Anfang ein bisschen auf Englisch gesprochen, damit wir wissen, woher kommen die Leute. Und dann, als wir die arabische Sprache gehört haben, habe ich angefangen, auf Arabisch zu reden. Und sie waren, wie gesagt, am Anfang sehr erschöpft. Aber wenn sie die arabische Sprache gehört haben, sie haben alles gelächelt. Und
Gänsehaut, ja. Ja.
Und an diesem Moment habe ich erfahren, dass Job als Intercultural Mediator ist sehr wichtig, weil wir wahrscheinlich ein Gefühl von Heimat geben in einer unsicheren Situation im Mittel des Meers.
Und ich glaube, wenn man eh auf der Flucht ist, dann ist das Thema Heimat ja auch nochmal sehr groß. Und in einem Moment, also viel heimatloser kann man ja gar nicht sein als in dem Moment, finde ich. Und dann sozusagen so ein Stück Heimat irgendwie zurückzubekommen, das stelle ich mir total auch berührend vor, ehrlich gesagt. Also
ja, die Personen wahrscheinlich, sie werden ihre Heimat nicht für eine lange Zeit nicht mehr sehen.
Ja.
Und ihre Kontakt mit ihren Familien und Freunden brechen für eine gewisse Zeit, wenn sie nach Europa ankommen.
Hm. Wie viele Sprachen sprichst du denn?
Also neben meiner Muttersprache, die Arabisch ist, und jetzt, also Sie wissen, ich spreche Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch. Ein bisschen. Und gerade lerne ich Italien, weil ich auf Licata tätig bin.
Ah, und Sardinien, wo das Office ist.
Auf Sizilien.
Sizilien,
genau,
ja, das mit
richtig.
S, Leute.
Genau, ich versuche jetzt Italien zu lernen.
Oh, okay,
ja.
Nicht schlecht. Jetzt muss ich einmal kurz durchatmen. Genau, also wir haben über deine Aufgaben gesprochen. Ich würde gerne noch mal kurz auf die libysche Küstenwache zu sprechen kommen. Die hast du ja kurz angesprochen und du auch, Christian, dass ihr da auch kommunizieren müsst mit ihnen und auch mit ihnen irgendwie arbeiten müsst. Wir haben auch ein bisschen über diese Schikane gesprochen, die da von vielen Akteuren irgendwie ausgeht. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen? Also wie ist da so Zusammenarbeit, will ich es nicht nennen, aber du weißt, was ich meine.
Zusammenarbeit gar nicht, sondern also letztendlich ist es so, dass wir durch unsere langjährige Arbeit in Libyen die völlig prekäre und schutzlose Situation der Menschen, der Geflüchteten dort sehr gut kennen und wissen, dass Libyen selber keine sichere Anlaufstelle für Schutzsuchende ist. Bis März 25 hat Ärzte ohne Grenzen Projekte in Libyen durchgeführt. Wir haben dort etwa für geflüchtete Menschen in Lagern medizinisch und psychologisch versorgt, mussten aber dann die Arbeit aufgrund der Anweisung der dortigen Behörden einstellen. Und versuchen trotzdem weiterhin mit viel Ausdauer wieder dort arbeiten zu können, weil wir einfach wissen, dass der Bedarf extrem groß ist. Mhm. Welcher extremen Gewalt die Schutzsuchenden im Land ausgesetzt sind, haben wir damals erfahren, hören wir auch immer wieder regelmäßig durch Menschen, die wir auf ihrer Flucht nach Europa treffen. Und letztendlich ja, gibt es dann nichts, was man sich leider nicht vorstellen kann, was wir nicht schon gehört hatten. Es gibt Folter, es gibt sexualisierte Gewalt, Entführungen, Zwangsarbeit, Menschenhandel und extremste Willkür und Menschenrechtsverletzungen stehen einfach auf der Tagesordnung. Die Lebensbedingungen sind extrem miserabel für die Menschen in Lagern in Libyen und es gibt fast gar keine medizinische Versorgung. Das alles zeigt einfach ganz klar, dass es Libyen kein sicheres Land für Menschen auf der Flucht sind. Und doch fängt die sogenannte libysche Küstenwache immer wieder Menschen auch in internationalen Gewässern ab, Boote ab und bringt sie zurück nach Libyen. Mhm. Also was es noch schlimmer macht, ist, dass letztendlich die sogenannte libysche Küstenwache genau dafür finanzielle und materielle Unterstützung von der EU bekommt. Und das ist einfach mindblowing, das kann man sich nicht vorstellen und ist absolut inakzeptabel.
Und damit dann ja auch von Deutschland, ne?
Absolut. Also ein Beispiel ist Irini. Irini ist eine Militäroperation im zentralen Mittelmeer. Die soll eigentlich ein Waffenembargo kontrollieren, das gegen Libyen existiert. Und dafür sind Schiffe eingesetzt. Deutschland beteiligt sich an dieser EU-Militäroperation mit einem Bundeswehrmandat. Nur ist das Interessante an diesem Mandat und das Hochproblematische ist, dass seit November 25 dieses Mandat theoretisch auch zulassen würde, dass sich Deutschland an der Ausbildung und Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache beteiligen könnte. Die Bundesregierung sagt, dass es im Moment nicht beabsichtigt, aber technisch ist es und rechtlich wäre das möglich. Ja? Allein das finde ich schon totalen Skandal, weil wir wissen einfach, was die sogenannte Küstenwache macht. Ja? Die bringt Menschen zurück in sehr unmenschliche Bedingungen, Folter, sexuelle Gewalt, wir haben gerade darüber gesprochen. Trotzdem läuft das europäische Irini-Mandat bis 2027 weiter, auch wenn die zentrale UN-Grundlage, ja, die Irini befähigt hat, Schiffe zu durchsuchen, um da dieses Waffenembargo durchzusetzen, das ist ausgelaufen. Ja? Also diese Grundlage gibt es nicht mehr.
Ach so, die gibt es nicht mehr.
Nee, genau, aber also die dürfen jetzt keine Schiffe mehr kontrollieren, ob die Waffen nach Libyen bringen. Und trotzdem wurde dieses Mandat verlängert. Da fragen wir uns natürlich, warum? Ja? Was soll denn die eigentlich machen? Und unsere große Sorge ist, dass Irini mehr und mehr dazu genutzt wird und da ist, um Mittelmeeranrainerstaaten beim Abfangen von Menschen auf See zu unterstützen. Ja? Letztendlich so diese Festung Europa zu verstärken und das auszulagern, ja? die Kontrolle auszulagern und zum Beispiel mit Lagebildern, mit Koordinaten, mit Training und politischer Rückendeckung die Mittelmeeranrainerstaaten, damit auch Libyen, halt in ihrer sogenannten Seenotrettung und Küstenwache zu unterstützen. Und deswegen ist es ganz klar, dass für uns, dass Deutschland und die EU jede finanzielle und technische Unterstützung als auch operative Unterstützung für die sogenannte libysche Küstenwache beenden muss. Ja? Also wer Einheiten unterstützt, die Menschen auf See abfangen und in ein Land zurückbringen, in den Folter, Inhaftierung droht, Erpressung, willkürliche Haft, der macht sich in unseren Augen absolut politisch mitverantwortlich für diese Gewalt. Und was die Menschen dabei persönlich durchmachen, Camille, hast du ja gerade schon beschrieben, ja, und zum Beispiel von der Mutter und dem Kind, ja, die das Kind ist in Libyen geboren, ist dort aufgewachsen und die waren mehr als 5 Jahre in diesem Teufelskreis gefangen. Das veranschaulicht genau diesen Punkt total deutlich.
Ich finde das auch krass, die Vorstellung, dass sie das 10-mal probiert haben. Also da ist es ja nicht ein irgendwie steriler Vorgang, den man halt so macht, sondern da sind Hoffnungen und Sachen gebündelt und dann musst du das immer wieder machen. Also ich finde das wirklich bemerkenswert und das verdeutlicht ja auch dann, in welcher Situation die Menschen sind, wenn sie das Schiff besteigen, ne? Und mit welchen Ängsten
und Lebensgefahr jedes Mal. Ja? Ja. Also das ist ja ganz klar, dass das Leben riskiert wird. Die Menschen, mit denen wir sprechen, die sind sehr klar, dass sie wissen, welche Gefahr auf sie wartet im Mittelmeer.
Ich finde, umso zynischer und schlimmer und brisanter ist es ja, das muss man sich dann ja mal vor Augen führen, diese Rufe, die da neulich vor ein paar Wochen im EU-Parlament zu hören waren, send them home oder send them back. Wenn man das dann alles in diesen Kontext mal setzt, dann läuft es einem echt eiskalt den Rücken runter. Ich will noch mal den Schlenker trotzdem machen, zurück zu deiner Aufgabe auf dem Schiff, wie wichtig sie ja auch ist, also wirklich in dieser Notsituation da zu sein. Du hast gesagt, dass du dich nicht als Übersetzer bezeichnen kannst, weil du keine formelle Ausbildung hast. Ich bezeichne mich auch als Moderatorin und ich habe es nicht gelernt, deswegen, ich finde eigentlich, naja, egal, ist eine andere Geschichte. Aber erzähl uns doch trotzdem mal, auf welche Erfahrung und Ausbildung du für deine Tätigkeit als Intercultural Mediator zurückgreifen kannst.
Also als berufliche Erfahrung habe ich schon in Dresden als Kulturvermittler gearbeitet, in 2 Kindergärten.
Ja.
Und dort habe ich zwischen den Erzieherinnen und die Kinder und ihre Eltern vermittelt, auch damit es keine Missverständnisse gäbe. Mhm. Und als akademisch habe ich einen Master absolviert für Berufspädagogik und Personellentwicklung. Und neben meiner akademischen und Berufserfahrung, ich habe auch meine Lebenserfahrung. Ich war im Libanon geboren. Ich habe in Dubai und in Deutschland auch gelebt.
Ja.
In Dubai hat meine interkulturelle Kompetenz sehr geprägt, weil dort verschiedene Menschen von verschiedenen Kulturen, von verschiedenen Orten, es wird verschiedene Sprachen täglich gesprochen. Das hat irgendwie meine interkulturelle Kompetenz geprägt. Und auch hier in Deutschland, also Deutschland ist auch jetzt sehr divers geworden.
Ja.
Und dann gibt es, ich habe auch eine Fluchtgeschichte mit selbst, das hat auch meine irgendwie meine Empathie gestärkt gegenüber die anderen Personen. Natürlich möchte ich jetzt hier dass meine Erfahrung nicht mit den anderen vergleichen. Es ist eine unterschiedliche Erfahrung, aber ein gewisses Wissen und Gefühl von was ein Mann, eine Person fühlt, wenn sie hinter sich viele hinterlässt und dann zu einer neuen Kultur, zu einer neuen Sprache, Leben, neues Leben anfängt und auf jeden Fall auch keine zukünftige Perspektive hat. Ja. Also das kenne ich.
Das und kannst du nachvollziehen.
Genau, ja. Und ich könnte irgendwie mit den Personen fühlen.
Ja, das glaube ich sofort. Auch wenn das nicht die identische Fluchtgeschichte ist, so ist ja auch trotzdem die Beweggründe können irgendwie ganz ähnlich sein. Magst du uns, wenn du es nicht zu persönlich findest, guck mal, aber jetzt frage ich dich ja schon, jetzt musst du ja quasi antworten, aber du musst nicht eigentlich, was dich dazu bewegt hat, nach Deutschland zu kommen und in Deutschland Asyl zu beantragen?
Es ist eine nicht ganz einfache Geschichte, aber ich könnte ein bisschen darüber reden. Im Jahr 2016, ich habe eine Nahtoderfahrung erlebt und mein Herz hat nicht, also für 7 Minuten nicht mehr geklopft,
sagt man. Ja, geschlagen.
Oder geschlagen, ja. Und dann war das wie eine Erfahrung für mich und ich ich musste irgendwie in meinem Leben, irgendwas in meinem Leben ändern. Wahrscheinlich war ich auch nicht sehr zufrieden. Ich gehöre zu der LGBTIQ-Community und im Libanon konnte man, und auch in Dubai auch, konnte man und kann man immer noch nicht wirklich selbstbestimmt leben. Deshalb wollte ich ein Leben für, also ein selbstbestimmtes Leben führen. Deshalb habe ich mich entschieden, hier nach Deutschland zu kommen. Und nach einem neuen Leben, nach einem sicheren Leben, in welchem ich selbstbestimmt sein könnte, ohne nachzudenken, was ohne Lügen irgendwie.
Ja, also, ja, oder genau, sich verstellen zu müssen.
Und verstecken von mich selbst. Hm. Ja, und es hat mir ein bisschen sehr gedauert, um das zu mich selbst zu akzeptieren eigentlich. Und aber hey, ich bin jetzt hier und genau.
Und danke, dass du das mir geteilt hast. Das finde ich total berührend und ich habe in der Recherche auch ein YouTube-Video entdeckt. Da sitzt du auf einem Podium und sprichst über ein Projekt beim Christopher Street Day in Dresden. Du hast ja auch erzählt, dass du in Dresden studiert hast und das Projekt hattest du mitorganisiert und es ist aus dem Jahr 2021 und ich habe dadurch den Eindruck gewonnen, dass du eben dass du dieses selbstbestimmte Leben nicht nur persönlich, sondern auch irgendwie in deinem Aktivismus leben kannst oder lebst, Fragezeichen.
Genau, also das Projekt hat mir wirklich geholfen, um eine Selbstbestimmung zu bekommen. Ja. Das Projekt hieß Bestimme selbst. Es war an, also als ich in der TSD Dresden e.V. gearbeitet habe, ich habe an diesem Projekt sowohl teilgenommen als auch gearbeitet. Der Theatertherapeut Hendrik Fritsche hat eine sehr gute Arbeit geleistet. Er hat die Teilnehmerinnen dabei geholfen, ihre Trauma zu verarbeiten und ein besseres Leben zu haben. Genau, und das hat mir auch geholfen, irgendwie ein Aktivist ist auch ein irgendwie sehr stark. Also Aktivist würde ich nicht mich nennen, aber genau, also ich habe auch die Definition von Aktivist gehört. Ich denke, jeder von uns hier ist irgendwie ein Aktivist, auch wenn wir nicht laut schreien. Aber genau, und also dieses Projekt hat mir wirklich dabei geholfen. Nach diesem Projekt war ich auf der Bühne bei TSD in der Gay Pride und ich habe auch eine Rede über die Sprache, wie kann man, und die negative Konnotation damals von dem Wort Flüchtlinge. Und ich habe auch erklärt, warum soll man die Eigenschaften der Personen benutzen und nicht immer Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge für alles, was wir reden möchten. Mhm. Genau. Und ich strebe mich immer dann dran.
Ja, ich strebe danach.
Danach, um andere Leute zu empowern und etwas an der Gesellschaft zu ändern. Ich könnte sagen, dass ich ein Aktivist bin, ja, genau.
Ja, finde ich auch. Also alles, was du gerade aufgezählt hast, dachte ich so, aber eigentlich Ich will dich jetzt nicht zwingen, aber eigentlich klingt das doch sehr nach Aktivist. Ich finde vor allem auch die Zeit, über die wir gerade sprechen, 2021, das war ja auch jetzt nicht so eine richtig einfache Zeit in Dresden. Da sind ja Rechte, also die Pegida-Bewegung, die rechte und flüchtlingsfeindliche Pegida-Bewegung ist da regelmäßig in Dresden marschiert. Und ich glaube, das war dann, das hat eine ohnehin schon sehr schwere Aufgabe noch herausfordernder gemacht. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Rettungsschiff und deinem Job als Intercultural Mediator zurückkehren. Inwiefern oder wie teilst du überhaupt und wenn ja, wie teilst du deine eigene biografische Erfahrung, deine Fluchtgeschichte auch explizit mit den geretteten Menschen an Bord?
Also ich mache davon kein Geheimnis. Ich erzähle aber die ganze ins 1:1 nicht wirklich, weil ich auch nicht möchte, dass jede Person ihre Entscheidungen anhand meiner Erfahrung treffen. Es ist wichtig, dass jede Person ihre Entscheidungen und ihre Wünsche macht. Wenn ich mit anderen Leuten in der Gruppe rede, dann ja, natürlich. Ich sage ihnen, was gibt es und was habe ich gemacht und wo ich gearbeitet habe. Zum Beispiel, es gab eine Situation, während der ersten Rettung, am Ende gab es einen Mann, der mich gefragt hat, was erzählst du uns, also was könntest du uns empfehlen für unser Leben in Europa? Jetzt können wir ein bisschen über Aktivisten hier reden. Genau, und die erste Gedanke war, also meine erste Antwort war, bitte macht keine Probleme. Und dann, es hat mich 2 Sekunden gedauert, um mich selbst zu reflektieren. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, ich habe mich entschuldigt und ich habe gesagt, erklärt, in Europa nehmen werden die Gesetze sehr ernst genommen, nicht wie uns in unseren Ländern. Deshalb, wenn ihr an diese Gesetze halten, dann werden viele Türen für euch offen. Ja. Genau. Und also es ist schwierig manchmal zu diese Konstrukte, die wir damit aufgewachsen sind, zu verlernen.
Ja.
Genau. Aber man kann sein Mindset ändern und man kann immer sich selbst reflektieren und seine Gedanken hinterfragen und alles, was sagt, am Ende des Tages, also wahrscheinlich heute Nacht, werde ich nach Hause gehen und mich selbst reflektieren, was ich hier jetzt gesagt habe. Und das mache ich jeden Tag, um mehr zu lernen, um besser zu werden der nächsten Tag, um mit anderen Leuten besser zu begegnen und zu unterhalten.
Ja. Und ich stelle mir das aber echt schwer vor, ehrlich gesagt, da immer so, das ist so ein schmaler Grat, ne, zwischen wie kann ich sozusagen auch meine eigene Geschichte erzählen, dass es empowernd ist, aber nicht so sehr, wie du schon sagst, dass die Leute dann denken, dass es sie auf eine Art beeinflusst, die dann vielleicht dann nicht so konstruktiv ist. Aber ich frage mich sowieso, wie viel Zeit habt ihr eigentlich mit den Menschen an Bord? Also wie viel Zeit für diese Art der Gespräche gibt es überhaupt?
Viel Zeit haben wir nicht.
Ja.
Und es ist unterschiedlich, je nach der Situation. Also bei der ersten Rettung hatten wir nur 3 bis 4 Stunden mit den Geretteten.
Oh.
Deshalb hatten wir nicht zu lange Zeit, mit denen zu unterhalten. Und bei der zweiten Rettung hatten wir die ganze Nacht, also nachts über. Wir genießen immer die Zeit und wir versuchen immer die Zeit mit denen zu verbringen um ihnen zu kümmern. Also wir sind Teil der Survivor Care Team und das machen wir auch immer. Unsere Aufgabe ist nicht nur, die Personen zu retten, sondern auch, um sie zu kümmern, um ihnen einen Safe Space zwischen Afrika und Europa zu geben, damit sie sich besser fühlen und genau.
Du hast ja auch gesagt, ganz am Anfang gibt es ja so eine Willkommensrede, ne?
Mhm.
Und dann Was gibt es am Ende dann auch ein Abschied? Also wenn, ja. wenn das dann zu Ende ist, das stelle ich mir auch sehr emotional
genau,
vor.
Genau, richtig. Also am Anfang gibt es ein Welcome Speech und dann inzwischen gibt es Aktivitäten, wenn wir Zeit hätten. Zum Beispiel im ersten Rettung hatten wir keine Zeit, um Aktivitäten zu tun. Aktivitäten können also Kartenspielen sein, singen, tanzen. Tanzen könnte auch man nicht wirklich, weil Euron sehr bewegt sich sehr. Ja. Also wir tanzen im Sitzen eigentlich. Und genau, und wir hören Musik. Und am Ende gibt es einen Abschied, Disembarkation, Aufschiffung-Speech. Wir machen das gemeinsam mit der Humanitarian Officer. Wir geben die wir unterstützen die Leute, wir erklären die Leute, was die Regeln in Europa sind und irgendwie, was sie erwartet in am Land in Europa, wenn sie mit der Organisationen reden und genau.
Oh, das ist aber auch eine krasse Aufgabe, ne? Irgendwie jemanden auf ein neues Leben vorzubereiten, auf das, was jetzt quasi kommt, was ja auch nochmal komplett unterschiedlich sein kann. Das stelle ich mir total herausfordernd. Ich will das jetzt nochmal alles so ein bisschen allgemeiner einordnen. Also das haben wir ja auch schon heute so ein bisschen angerissen. Also diese ganzen Gesetzesänderungen, diese ganzen Dinge, die dann irgendwie so passieren, sind ja Teil einer größeren politischen Entwicklung. Also dass die EU zunehmend versucht, Verantwortung auszulagern, an die Küstenwachen in Anführungszeichen, an Drittstaaten, an Orte außerhalb des eigenen Rechts- und Kontrollraums. Wie bewertet ihr das als Organisation? Also wie bewertet Ärzte ohne Grenzen diese Entwicklung?
Ja, das ist absolut hochproblematisch, ja. Also gerade die Reform des gemeinsamen europäischen Asylsystems, da wird es für viele Schutzsuchende in Zukunft noch schwieriger, überhaupt ein faires Asylverfahren zu bekommen. Mhm. Ja, die Verfahren werden beschleunigt, an Grenzen verlagert und können unter haftähnlichen Bedingungen stattfinden. Ja, wir sehen das jetzt in vielen Ländern immer wieder. Und die Menschen können aus verschiedensten Gründen abgelehnt werden, ohne dass ihre eigene Schutzbedürftigkeit wirklich ausreichend erkannt wird. Letztendlich werden solche Menschen oft in sogenannte Return-Hubs an Drittstaaten außerhalb der EU gebracht oder sollen gebracht werden. Und das ist dann so eine doppelte Auslagerung, ja, von der Verantwortung. Erst wird der Schutz schwer erreichbar gemacht und fast unmöglich gemacht. Und dann werden die Menschen aus dem europäischen Rechts- und Verantwortungsraum herausgeschoben, ja, in ein Drittland. Wir wissen letztendlich aus unserer Arbeit als Ärzte ohne Grenzen, wohin solche Auslagerungsmodelle führen. Ja, wir haben zum Beispiel auf Nauru Menschen behandelt. Nauru liegt ungefähr 3000 Kilometer vom australischen Festland entfernt, wo die australische Regierungs- und Auslagerungsmodell betrieben hat. Die sind dort gelandet. Mitten im Pazifischen Ozean, wirklich, ja, umgeben von Meer, großenteils Menschen auch aus Zentralasien, aus Afghanistan, aus anderen Ländern dahin geflüchtet, ja, und die Menschen dort litten einfach unter schwersten psychischen Erkrankungen und wir haben extrem viel Suizidabsichten gesehen, unsere Erfahrung zeigt einfach ganz klar, dass Deutschland solche Abschiebezentren außerhalb der EU nicht unterstützen darf, ja, wenn ich mir anhöre, Camille, was du heute erzählt hast, dann wird es nochmal ganz deutlich, dass die Menschen geraten nicht zufällig in Lebensgefahr, ja, sondern sie geraten in Lebensgefahr, weil sichere Wege fehlen, weil Europa seine Grenzen immer weiter abschottet weil Verantwortung an Drittstaaten, an Küstenwachen und an Orte außerhalb des eigenen Rechtsraums ausgelagert werden. Das sehen wir auf dem Mittelmeer, das sehen wir in Libyen, und das sehen wir aber auch jetzt in der Debatte über Rückführungszentren außerhalb der EU. Und ja, ganz klar, diese Politik schützt keine Menschen, sondern das macht das Leid dieser Menschen nur unsichtbarer.
Ja, das klingt so ein bisschen so aus den Augen, aus dem Sinn.
Absolut.
Und der Versuch, die Verantwortung abzugeben. Und deswegen ist es auch, wenn es auch nur ein ganz kleiner Teil ist, aber ich glaube, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir so diese Art von Podcast-Folgen machen, um das wieder auf die Tagesordnung zu bringen, dieses Thema, und das immer wieder zu besprechen. Und ich finde das sehr inspirierend. Ich weiß, dieses Wort ist eigentlich ein bisschen cringe inzwischen, aber ich finde das trotzdem sehr inspirierend, mit mit wie viel Entschlossenheit und mit wie viel Nachdruck du dieses Thema angehst. Und also im Hinblick auf deine Arbeit auch mit deiner Biografie und dass du das sozusagen in gesundem Maße in deine Arbeit als Intercultural Mediator an Bord des Rettungsschiffs einfließen lässt. Danke, dass du auf jeden Fall uns heute mitgenommen hast und uns einen Einblick gegeben hast in diese Arbeit, in diese Abläufe. Das war wahnsinnig interessant. Und jetzt habe ich auch dieses Schiffsvokabular drauf, Backboard. Ich frage euch gleich ab, gebe gleich einen Test. Das fand ich auch sehr gut. Damit kann ich auf jeden Fall ein paar Leute beeindrucken. Also vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst, lieber Camille. Und danke für die Eindrücke, die du uns gegeben hast.
Es hat mich heute sehr gefreut, hier zu sein. Und danke, dass ich die Gelegenheit hatte, über meinen Job an Euwen zu berichten. Und danke für beide.
Ja, super spannend, total motivierend, Camille. Vielen Dank dafür. Mit euch hier vor Ort machen wir gleich noch weiter und freuen uns jetzt schon auf eure Fragen. Aber von unseren HörerInnen zu Hause verabschieden wir uns schon mal an die Menschen, die uns hören. Falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne, wie gewohnt, einen Kommentar unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns über Anregungen, über Kritik, über Vorschläge für weitere Folgen und nicht vergessen, die nächste Folge zur Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende August.
Und zwischendurch begrüßt euch noch unsere Kollegin Patricia zur 5-Minuten Notaufnahme. Wenn ihr jetzt noch Austauschbedarf habt, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Account vorbei, @ÄrzteOhneGrenzen rein. Da könnt ihr auch eure Fragen stellen, Like dalassen, Follow oder wie man das auch immer sagt. So. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann folgt uns im Feed eurer Wahl. Dann verpasst ihr auf keinen Fall unsere nächste Folge. Das war's von uns aus dem Refugio. Vielen Dank, Christian, vielen Dank, Camille und vielen Dank an alle, dass ihr gekommen seid. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. Redaktion und Projektleitung Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.